So, im Rahmen der Predigt werden wir heute verschiedene Dinge tun. Ich werde nicht alleine hier vorne sein heute, sondern wir wollen euch vom Gemeinderat aus einmal ein bisschen noch die Gelegenheit geben, um über das letzte Jahr nachzudenken und die schönen Dinge, die wir von dort mit rübernehmen können. Oliver wird einleiten, uns ein bisschen, also einen kleinen Rückblick aufs letzte Jahr ermöglichen. Meine Aufgabe ist es dann, euch ein bisschen zu erzählen, was wir für Gedanken uns gemacht haben als Gemeinderat über das neue Jahr. Und euch daran teilhaben zu lassen. Und der Sebastian wird uns ein bisschen durch den Kalender, der schon verschiedentlich hier in Händen gehalten wurde, habe ich gesehen, und ausliegt, für das Jahr 2018 führen. Und danach werde ich eine Einleitung geben zu einer Predigtenserie, die wir heute beginnen, über das Markus-Evangelium. Und dann werden wir das Abendmahl zusammen feiern.
Für den Rückblick habe ich die Bibelstelle Psalm 50, Vers 23 ausgesucht. Lass uns die kurz gemeinsam lesen. Aus der Elberfelder. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Vielleicht fällt dir auf, dass drei Sachen geschehen, wenn wir Dank opfern. Erstens, wir verherrlichen ihn. Zweitens, ein Weg wird gebahnt. Und drittens, er lässt uns das Heil Gottes sehen. Wegbahnen könnte so aussehen. Es gibt doch einen Weg, um zu wachsen. Irgendwie. Dank bahnt sich seinen Weg. Ich würde gern mal die aufstehen lassen, kurz, die getauft wurden im letzten Jahr oder zurückgekommen sind zu uns. Steht doch mal ganz kurz auf, dass wir euch kurz noch mal sehen dürfen. Ja. Dankeschön. Vielen Dank. Das ist die Nina Schneider, Ota Schengalia, Julia Radjen, Soraya Wosegin, Maria Oprea, Felix, Katharina, ihr seid, und Dirk zurückgekommen. Das seid ihr im Jahre 2017. Lass uns mal kurz ein paar Sachen angucken, die wir erleben durften und machen durften. Jugend- und Familiendienst wurde gegründet unter der Leitung jetzt von Can und Justine. Das war 2017. Ja. Wir machen das jetzt so, ich lese jetzt einmal alles durch und dann könnt ihr gerne am Ende einen großen Applaus geben. Wir haben einen gesunden, lebendigen, wachsenden Campus erlebt. Wir haben einen Ausflug mit der ganzen Gemeinde gemacht, mit dem Schiff, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern. Wir waren in Werder bei der Baumblüte. Es gab einen Bibeltag. Es gab einen Männertag. Es gab einen Frauenbrunch. Es gab das 20-jährige Hauptjubiläum. Es gab ein Sommerfest. Es gab ein Teencamp. Es gab zwei neue Babys. Es gab zwei neue Verlobungen. Sind beide anwesend heute, Alex und Steffen, und Basti und Romina ist nicht da, aber Basti ist da. Es gab einen Studentenausflug nach Athen, dort haben sie auf dem Areopag gepredigt, in Anlehnung an Apostelgeschichte 17. Wir haben wieder mal eine Missionskollekte gesammelt und ihr habt wieder mal viel Geld, sprich 19.000 Euro, gegeben. Es gab Ausflüge mit Ulf. Es gab eine Menge Treffen in euren Bibelkreisen und Sachen, die ihr unternommen habt. Es gab drei Abiturienten, die es erfolgreich geschafft haben, die Schule hinter sich zu lassen, Joni, Sebi und Maria und so weiter und so fort. Wir sind also eine ziemlich aktive Gemeinde, wenn ich mir das so anschaue, weil noch deutlich mehr passiert ist, als wir hier mal ganz kurz gesammelt haben. Aber dafür wollen wir kurz danken. Wir wollen Dank opfern, um dich zu verherrlichen. Neue Wege werden gebahnt dadurch und wir dürfen dich auch mehr sehen dadurch. Danke für all das, was wir machen durften Und wie du das vor allem gemacht hast, dafür danken wir dir. Das bete ich im Namen von deinem Sohn. Amen.
Danke, Oliver. Ich gebe euch jetzt einen Ausblick, wer alles getauft werden wird im nächsten Jahr und wer alles zur Gemeinde zurückkehren wird. Aber da ich diese prophetische Gabe nicht besitze, werde ich trotzdem etwas sagen, was ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weiß, nämlich, dass Matthias und Tanja und Niklas nach Berlin umziehen werden mit ihren zwei Töchtern. Und Matthias ist heute hier aus der Münchner Gemeinde. Sie haben ein Haus hier gekauft und ich glaube, das wird dann dazu führen, dass sie zwangsläufig auch hier landen werden in Berlin. Da freuen wir uns sehr drauf. Schön, dass ihr hierher kommt. Wir haben für uns als Gemeinde, als Gemeinderat mal ein bisschen diskutiert, wie würden wir so formulieren, welche Vision wir für die Gemeinde haben. Also im Sinn von Vision beinhaltet das lateinische Wort videre, das heißt etwas zu sehen in der Zukunft, nicht im mystischen Sinne in die Zukunft zu sehen, sondern einfach sich zu überlegen, wie könnte die Zukunft aussehen. Wie wollen wir uns als Gemeinde sehen? Und das haben wir damals so formuliert, dass wir gesagt haben, wir streben danach, eine Gemeinde zu sein, die Gottes Willen in seinem Wort leidenschaftlich sucht und lebt. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Freude daran hat, Menschen zu helfen, Christen zu werden. Die Freude daran hat, Menschen zu helfen, in allen Lebensphasen im Glauben zu wachsen und ihr Leben in Christus zu vollenden. Wir wollen eine Gemeinde sein, die kontinuierlich an Reife und an Zahl zunimmt und jedem Bürger in Berlin die Möglichkeit gibt, fußläufig eine ganzheitliche Kleingruppe unserer Gemeinde aufzusuchen. Fußläufig. Also wir sind noch nicht da, ich gebe es zu, aber wir gehen in die Richtung. An dieser Formulierung haben wir lange diskutiert, wie wir das sagen sollen. Ich merke schon, es ist spannend, das mal mit euch auszuprobieren. Die Idee ist einfach, dass wir an vielen verschiedenen Orten eine Bibelkreise haben und dass man im nachbarschaftlichen Bereich einen Bibelkreis findet. Wir wollen eine Gemeinde sein, die bedürftigen Menschen gerne hilft und dient. Und wir wollen eine Gemeinde sein, die eine Quelle der Ermutigungen und Inspiration für internationale Gemeinden Christi außerhalb Berlins ist und mit ihnen im regen Austausch steht. Und das ist für mich auch etwas, wo ich immer wieder mal drauf gucke, auch vor unseren Gemeinderat treffen und überlege, okay, also was ist das große Bild, wo wollen wir hin und was sind die nächsten Schritte dahin? Und wir haben uns letztes Jahr zusammengesetzt mit verschiedenen Mitarbeitern aus Europa, um zu diskutieren, wie könnten die nächsten 5 Jahre aussehen? Scott und Lynn waren damals auch dabei. Schöne Grüße, Lynn hat mir ja gerade auch heute eine Mail geschrieben. Sie denken oft an euch und beten für euch. Und ich habe vielleicht die Möglichkeit, dieses Jahr sie auch zu besuchen und freue mich da sehr darauf. Und die haben wirklich viel eingebracht und auch viel dazu beigetragen, dass unsere Gemeinde wirklich an Reife gewachsen ist und auch an Zahl. Und mit ihnen zusammen, und wir waren ungefähr 10 Leute, haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, wie können die nächsten 5 Jahre aussehen, und haben auch überlegt, wie können wir so... Was sind so gemeinsame Dinge, nach denen wir eigentlich in unseren Gemeinden streben? Und sind dann auf 3 Qualitäten gekommen, wie wir unsere ganzen Diskussionen versucht haben zusammenzufassen. Wonach streben wir in unseren Gemeinden? Und das da die Diskussion auf Englisch war, haben sich 3 Wörter herauskristallisiert, die alle mit V beginnen. Und im Deutschen arbeite ich noch dran, das zu perfektionieren. Aber diese erste Qualität haben wir... Viability genannt, das kann man übersetzen ins Deutsche auch als Lebensfähigkeit. Und unter Lebensfähigkeit verstehen wir, dass es für eine Gemeinde wichtig ist, in bestimmten Grundlagen einig zu sein. Einig zu sein über das, was man glaubt, in den Kerndingen des Glaubens. Einig zu sein über das, wie wir unseren Glauben ausleben. Und es ist wichtig, in Bezug auf Lebensfähigkeit für eine Gemeinde eine Form, eine Struktur zu haben, dass es eine Leitung in der Gemeinde gibt oder eine Leitungsgruppe, die respektiert und anerkannt ist und wo alle sagen, ja, das ist wirklich, wie wir glauben, dass unsere Gemeinde gut geleitet werden kann. So, das ist so eine Grundlage. Und das ist aber nicht alles, was wir brauchen in der Gemeinde, aber manchmal ist es etwas, wo eine Gemeinde anfangen muss, wirklich da erstmal einig zu sein und eine Basis zusammen zu haben. Und darauf aufbauend, also haben wir gesagt, gibt es eine weitere Qualität, die wichtig ist. Und die haben wir genannt Vibrancy. So, das könnte man vielleicht übersetzen mit Lebendigkeit. Im Deutschen ist schön, die zwei ersten zwei fangen auch mit L an, die dritte weiß ich noch nicht genau. Lebendigkeit. Unter Lebendigkeit verstehen wir, dass wir eben nicht nur einig sind und zusammen sind, sondern dass es eine Lebendigkeit in der Gemeinde gibt. Das beinhaltet, dass eine Dynamik in der Gemeinde ist, wo die Gemeinde an Reife zunimmt, wo sie an Zahl zunimmt, jede Pflanze, die lebendig ist, wächst und entwickelt sich weiter, dass die Jugend und die jungen Menschen in der Gemeinde eine Stimme haben und nicht nur die Gemeinde besuchen, sondern einfach, dass es wirklich ihre eigene Gemeinde ist, dass sie ihre eigenen Ideen haben, die Ideen mit einbringen, dass die Bibelkreise nicht nur zusammen sind, sondern auch für sich, also mehr eine Einigkeit haben, wie sie ihren Bibelkreis aufbauen wollen und gemeinsame Ziele verfolgen. Das sind verschiedene Dinge, die wir unter Lebendigkeit verstehen. Das beinhaltet eine dynamische Jugendarbeit und Studentenarbeit und Arbeit mit jungen Erwachsenen in der Gemeinde. Das nennen wir Lebendigkeit. Und die dritte Qualität war dann wiederum aufbauend, dass wenn sowas da ist in der Gemeinde und die Gemeinde auch eine gewisse Größe hat, dann kann sie in die nächste Phase kommen und das ist dann die Venture-Phase. Und Venture könnte man übersetzen als Unternehmung oder Abenteuer oder das beinhaltet einfach die Idee, dass eine Gemeinde eben zum Punkt kommt, wo sie nicht nur über sich selbst nachdenkt und über ihre eigene Stadt, sondern auch über die Grenzen hinaus nachdenken kann, wie sie vielleicht andere Gemeinden unterstützen kann, personell oder finanziell, wie sie Projekte außerhalb ihrer eigenen Stadt in Angriff nehmen kann. Und zum Beispiel Gemeindegründungen oder Ähnliches. Und wir haben uns darüber diskutiert, wo wir die einzelnen Gemeinden so in Europa sehen und natürlich auch über Berlin gesprochen. Und wir sind zum Schluss gekommen, dass Berlin eigentlich ein gutes Stück die Straße runter ist, dass wir als Gemeinde ein gutes Stück die Straße runter sind. Wir haben diese Lebensfähigkeit, wir haben diese Einigkeit über die wesentlichen Kerndinge unseres Glaubens. Wir haben inzwischen über die letzten Jahre eine dynamische Jugendarbeit aufgebaut, eine dynamische Studentenarbeit in der Gemeinde. Wir haben 13 Bibelkreise im Moment, glaube ich, von denen allermeisten an einem Punkt sind, wo sie auch wirklich gut zusammenarbeiten, zusammenwirken. Und wir glauben, dass wir in eine Phase kommen, wo wir den nächsten Schritt auch gehen können, über unsere eigenen Grenzen noch weiter hinauszudenken und zu wachsen. Wir sind auch im Moment schon in regem Austausch mit anderen Gemeinden außerhalb Berlins. Wir haben gemeinsame Gemeinderattreffen einmal pro Jahr seit einiger Zeit, wo wir im Austausch stehen. Es gibt Studentenfreizeiten und Ehefreizeiten und Teenfreizeiten, die wir international gemeinsam veranstalten. Aber die Gemeinde in München hat den Impuls gesetzt, wo sie gesagt haben, wir wollen auch darüber nachdenken, andere Gemeinden zu gründen. Und haben dort was auf den Weg gebracht, was wir eigentlich auch sehr spannend finden. Nämlich zu überlegen, wie könnten denn Gemeindegründungen aussehen in der Zukunft. Und die haben gesagt, wir wollen in den nächsten Jahren mal was ausprobieren. Und zwar nicht eine Gemeinde in Frankfurt gründen, so einem ganz anderen Ort, entfernt von den anderen Gemeinden oder von unserer eigenen Heimatgemeinde, sondern vielleicht in unserem direkten Umfeld. Vielleicht zum Beispiel für München gesprochen, für diejenigen, die München ein bisschen besser kennen, in Augsburg. Augsburg ist 50 Kilometer entfernt. Oder in Garmisch-Partenkirchen. Oder in Nürnberg, das ist inzwischen nur eine ICE-Stunde entfernt von Nürnberg ist eine ICE-Stunde von München entfernt. Und die Idee ist einfach auch nicht zu sagen, okay, wir schicken da 30 Leute hin und Gemeindemitarbeiter und nehmen einen Haufen Geld in die Hand, um sowas zu machen, sondern zu sagen, also lass uns mal gucken, ob wir einen Bibelkreis zusammenstellen können, der schon hier, also in der Heimatgemeinde als Bibelkreis, anfängt zusammenzuwirken mit dem Ziel, dann dort mal eine Gemeinde zu gründen und sich dann dort, dass die Studenten sich dort einen Studienplatz suchen aus der Gruppe, dass vielleicht zwei Ehepaare dabei sind, die sich dort Arbeit suchen und vielleicht noch zwei, drei Berufstätige. Und wenn man so eine Gruppe von 12, 13 Leuten hat, dann mal in so eine Stadt umzuziehen und auf dem Weg eine Gemeinde zu gründen. Und mit der Idee dann einmal pro Monat die Heimatgemeinde zu besuchen und dass einmal pro Monat jemand aus der Heimatgemeinde hinfährt, um dort einen Gottesdienst mitzugestalten und dass alle zwei Wochen die Gruppe einfach ihren eigenen Hausgemeindegottesdienst feiert. Und wenn diese Gemeinde tatsächlich, diese Gruppe tatsächlich eine Dynamik annimmt, wo sie auch über die nächsten zwei, drei Jahre wächst und dann vielleicht eine Größe von 30 Mitgliedern erreicht, dann kann man darüber nachdenken, auch einen Gemeindemitarbeiter teilzeitig oder vollzeitig dort anzustellen oder hinzuschicken, um die Gemeinde dann durch die nächsten Phasen des Gemeindewachstums zu führen. Und wenn es schief gehen sollte und es doch nicht so funktioniert, und dann ist es auch nicht so schlimm, weil man kann ja auch wieder zurückziehen nach München. Die Heimatgemeinde ist ja nicht weg. Und dann kann man was anderes ausprobieren, ohne Tausende von Euro über Jahre zu verwenden, um irgendwie da zwanghaft was am Leben zu halten, was halt noch nicht funktioniert. So, und das fanden wir sehr spannend, haben gedacht, wir könnten eigentlich auch mal drüber nachdenken für Berlin. Wie könnte das denn für Berlin aussehen? Was sind so Städte, die vielleicht in der Umgebung sind, wie zum Beispiel Dresden oder Leipzig oder vielleicht Hannover oder vielleicht mal ein größeres Projekt mit unserer kleinen Gruppe in Hamburg anzugehen oder ähnliches. Und ich schmeiße es jetzt einfach mal raus und beobachte eure Gesichter dabei. Das ist ganz spannend. Und einige schauen mich an so, wow, wow, wow. Und andere so, wow, okay. Und wir werden das noch nicht 2018 machen, aber anfangen wollen wir 2018 drüber nachzudenken und zu einem Zeitpunkt in der nicht allzu fernen Zukunft vielleicht dann mal so ein Projekt in Angriff zu nehmen. Und wenn bei euch jetzt anfangen, die Räder zu rattern und Ideen auf den Weg kommen, könnt ihr gerne auf mich zukommen und einfach weiter dort ins Gespräch kommen. So, das ist eine Sache, in eine Richtung, die wir 2018 denken wollen. Und ich will uns auch mal bewusst machen als Gemeinde, dass wir wirklich auch an einem tollen Punkt sind als Gemeinde, wo wir wirklich ein großes Maß an Stabilität haben und auch eine tolle Dynamik in der Gemeinde gehabt haben letztes Jahr, und das, ich denke, wir können das dieses Jahr auch gerade so wieder fortsetzen, und auch dafür können wir Gott danken, wie Oliver das gesagt hat, und uns darüber freuen und darauf freuen, was Gott in der Zukunft machen wird. Gut, der Sebastian wird uns jetzt verschiedene Dinge nennen, die auch auf dem Kalender findet, und der eine oder andere noch dazu erklären. Und dann komme ich wieder zurück.
Vielen Dank, Mathis. Und ich bin sehr, sehr dankbar für deine Arbeit, für die Arbeit von Miriam. Bin sehr dankbar für die Entscheidung von den Metz. Ich habe jetzt gerade die Einführung verpasst. Ich war draußen bei den Kindern. Aber ich hoffe, ihr habt schon einiges am Ausblick 2018 gesehen. Auch strategisch, dass wir uns Gedanken machen. Bin sehr dankbar über die Zusammenarbeit im Gemeinderat, dass wirklich darüber nachgedacht wird, dass zusammen geträumt wird, wie können wir in dem Maß unserer Kräfte die Menschen in unserem Umfeld, in unserer Generation für Gott erreichen, weil Gott ganz klar diesen Traum träumt, mit uns zusammen, für unsere Mitmenschen und nicht nur in Berlin. Ich muss natürlich sagen, es ist natürlich dramatisch, dass er jetzt keine Stadt in Mecklenburg genannt hat, der Mathis. Da muss ich natürlich nochmal mit ihm drüber reden, ne? Aber ich muss auch zugeben, als ich aus Mecklenburg weggezogen bin, gab es noch 2,1 Millionen Einwohner, zurzeit sind es noch 1,6. Also wenn wir noch 7-8 Jahre warten, ist vielleicht auch keiner mehr da. Traurig. Aber dann gibt es mehr Wald, wo man sich dann inspirieren lassen kann, um dann die anderen Städte für Gott zu gewinnen. Der ein oder andere hat jetzt so ein Blatt vor sich. Die meisten haben einen Kalender 2018 auf ihren Stühlen gefunden. Alles, was ihr hier drin findet, gibt es natürlich auch elektronisch im Internet. Also du musst das auch nicht nochmal ausdrucken, du musst keine Bäume sterben lassen, damit der Wald in Mecklenburg weiter wächst. Gibt es alles im Internet. Und ich kann euch immer ermutigen, den Kalender im Internet regelmäßig zu konsultieren. Es kann zum Beispiel mal eine Ortsänderung geben. Ich habe letztens eine Veranstaltung wurde verlegt, es gab einen Wasserrohrbruch, auch in der Geschäftswelt passiert sowas, dann gibt es eine Konferenz in einem anderen Gebäude und du stehst vor dem Andachtsgebäude und wunderst dich, keiner ist da. Im Kalender wäre so eine Raumänderung auf jeden Fall sofort einsehbar gesehen. Aber nur damit ihr mal, ne, hört nicht auf, euch mit den neuen Medien auseinanderzusetzen. Sie haben auch Vorteile, instantane Informationen. Der erste Punkt, 7.1. Jahresanfangsgottesdienst. Wir sind da. Könnt ihr also durchstreichen. Häkchen hinter. Was gut funktioniert hat, wollen wir weiterführen. Was Matt gesagt hat, man muss Sachen ausprobieren, man muss offen sein, man muss die Freiheit spüren, Sachen ausprobieren zu können. Und wir haben Männer- und Frauenandachten im letzten Jahr gehabt, die waren super. Wir haben viel davon gelernt, die wird es auch in diesem Jahr geben. Und die Termine dazu findet ihr auf dem Kalender. Dann werdet ihr sehen, wir machen ein bisschen noch was anderes. Im März wären ja eigentlich die Männer dran, dann wieder. Die ungeraden Monate, die Männer, die geraden Monate, die Frauen. Gibt es eine gemeinsame Andacht? Warum? Es gab den Wunsch, dass man auch mal in der Andacht im Rahmen wirklich zusammenkommt und dass man auch eine Chance hat, in so einem Rahmen gemeinsam vielleicht das Abendmahl zu feiern, wo man ein bisschen mehr Zeit nehmen kann noch. Das heißt, wir werden auch Sachen ausprobieren und liegt mir dann natürlich sehr am Herzen, dass gerade dann auch die gemeinsame Andacht von uns allen, dass wir wirklich zusammenkommen können als große Familie und das gemeinsam genießen können. So, dann gehe ich jetzt mal trotzdem die Monate durch. 17.2. werden die Brücks nach Berlin kommen für das Wochenende. Und da werden wir einen Workshop anbieten für die Ehe. Ist ja so ein zum Teil relativ wichtige Beziehung in meinem Leben. Und ich kann da noch sehr viel lernen, sagt meine Frau. Sagt deine Frau vielleicht auch. Also von daher 17.2. Eheworkshop mit den Brücks, vermutlich am Samstagnachmittag hier in der Rungiusstraße. Dann am 25.2. werden wir einen Gottesdienst vorbereiten, zumal du natürlich immer zu allem Freunde mitbringen kannst. Auch zu sowas wie einem Eheworkshop kannst du Freunde mitbringen. Die müssen dann natürlich wissen, da wird es sehr stark um die Bibel gehen. Wir gehen wirklich ins Detail und da werden wirklich Sachen besprochen, mit der Erwartung, dass du was lernst und dass dann auch Sachen sich verändern. Es gibt natürlich Leute, die sehr weit von so biblischem Konzept, ich lerne was, ich arbeite an meinem Charakter nach der Vorlage von Jesus, noch sehr, sehr weit weg davon sind, so wie ich es einmal war als blühender Atheist. Dafür machen wir dann Einladungsgottesdienste, wo man wirklich versucht, Leute, die noch sehr wenig vom christlichen Glauben verstanden haben, mal einzuladen, mal sozusagen die Barriere so niedrig wie möglich zu machen, dass man sie nicht vor den Kopf stößt, aber ihnen trotzdem was ganz Wertvolles über Jesus schon mitgibt. Und das wird zum Beispiel am 25.2. der Fall sein. Dann, der Einstieg ins Markus-Evangelium wurde wahrscheinlich vorgestellt, dass wir das durchgehen wollen im ersten Quartal. Das haben wir so getimt, dass wir Ostern schließen können mit der Auferstehung. Damit wir das schaffen, bieten wir eine zusätzliche Passionsandacht an Karfreitag an. So, das heißt, dass man sich am Karfreitag mit der Kreuzigung auseinandersetzen kann und am Ostersonntag dann mit der Auferstehung, um dort wirklich Ostern ganz tief auch nochmal an dich ranzulassen. Dann wieder im April, also 2 Monate später, seht ihr, ist wieder ein Einladungsgottesdienst am 22. April. Meine Frau ist gerade nicht da, ist auch ihr Geburtstag, also ihr könnt dann gerne alle Geschenke mitbringen. 1. Mai, ganz wichtiger Feiertag, fast überall auf der Welt, frei für uns und wir wollen den wieder gemeinsam als Gemeinde begehen und genießen und machen ein Gemeindepicknick. Wir werden sicherlich dann noch, also Stimmung sammeln, ist das gut mit dem Boot, ist das gut mit dem Bus, ist das gut, wenn wir wandern gehen. Werden wir noch Ideen zu sammeln? Der Termin steht auf jeden Fall fest. Und das Wetter wird super sein. Hat der Sebastian Bär mir versprochen gestern. Er setzt sich jetzt immer für gutes Wetter ein bei Gemeindeveranstaltungen. Zweiter Sechster. Frauenbrunch. Also, Brüder, habt ihr ganz viel Zeit mit euren Kindern. Schreibt euch das schon mal in den Kalender, könnt ihr ganz viel tolle Vater-Töchter-Vater-Sohn-Zeit machen, Familienzeit, damit die Frauen gemeinsam genießen können. 2 Monate später, ihr seht, gibt es so einen gewissen Rhythmus, Einladungsgottesdienst. Hervorragend. Dann das T Teen Camp im Juli. Für alle Eltern, die ihre Kinder eine Woche loswerden wollen im Sommer. Yes, Teen Camp. Und natürlich gab es da jetzt auch schon der Jan und die Justine, die sich da sehr stark in eine Jugendarbeit investieren und die Eltern noch stärker mit einbeziehen. Ich meine, da ist bei der letzten Andacht, wo schon sehr, sehr gut was los. Geschwister waren sehr dankbar, einfach dieses Zusammenarbeit von den Teenarbeitern, von den Eltern zusammen, wirklich ein Konzept zu bauen, in die nächste Generation zu investieren. Es wird auch regelmäßige Teen-Eltern-Andachten geben. Ich glaube, die nächste ist in 2 Monaten, Anfang März. Auch diese Termine werden im internen Kalender stehen. Und natürlich ganz zentral dann das Teen-Camp, das vorbereitet wird. Ich glaube, das Teen-Event in München habe ich vergessen, das auch über Ostern ist. Und dann gibt es auch noch eine Campus-Konferenz parallel, auch über Ostern. Die ist dann aber in Berlin. So, das heißt, Ostern habt ihr ganz, ganz viele Möglichkeiten, geistliche Zeiten zu verbringen. So, dann 26.8. Einschulungsgottesdienst, dann unser Sommerfest. Der September ist immer noch Sommer, ja? Und der 2. September, das ist dann nach den Sommerferien, da werden wir wieder unser Sommerfest feiern. Also letztes Jahr, 2017, Sommerfest, sind ja alle sehr, sehr dankbar für das, was ihr in Zusammenarbeit mit der Organisation von Dörte auf die Beine gestellt habt. Das müssen wir unbedingt wiederholen. So, deswegen 2.9. Sommerfest. Dann der 3. Oktober, immer noch frei in Deutschland, wird auch in diesem Jahr so sein. Leider nicht der 31. Oktober, wie im letzten Jahr. Aber immerhin der 3. Oktober und da machen wir wieder ein Männer-Event. Also das ist diesmal der perfekte Tag für die Mütter, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Können sich also alle Mütter dann schon mal in ihren Kalender einschreiben. Genießt die Zeit mit euren Kindern. 7.10. Einladungsgottesdienst. Und dann werden wir im Oktober auch die Missionskollekte sammeln. Weiter uns auch noch mit unseren Schwestergemeinden in Europa und in Nordamerika abstimmen. Was sind wichtige, was sind wertvolle Projekte, in die wir investieren wollen. Und dann dafür natürlich im Laufe des Jahres immer wieder Informationen geben. Dann, ihr findet auch die IBS, die stattfinden sollen, auf dem Kalender. Ihr findet die natürlich auch immer alle im Internet. Und dann sind wir dann schon im Dezember angelangt mit ganz vielen Adventsaktivitäten. Weihnachtssingen für alle, die gut singen können. Für alle, die Herzen der Mitmenschen erwärmen wollen. Und dann, wie auch im letzten Jahr, Adventsgottesdienste, dann ein tolles Weihnachtsfest. Wir machen uns jetzt dann schon Gedanken über 2019. Also vielen Dank. Geht das mal sorgfältig durch. Schreibt euch das bitte gerade so zentrale Termine, die außerhalb der Sonntage liegen, bitte frühzeitig in euren Kalender ein. Gerade die gemeinsamen Andachten, bin ich sehr gespannt, was wir da gemeinsam erreichen können. Dann unser 1.5., der 3.10. Und ansonsten noch viel Spaß im Gottesdienst. Und ich übergebe mal wieder an Mathis.
Gut, eine Sache, die fast untergegangen ist. Seit 1.1. Haben wir 2 teilzeitig Angestellte mehr in der Gemeinde, nämlich Flor und Jimena, wie schon letztes Jahr erwähnt, haben angefangen für die Gemeinde zu arbeiten. Sie arbeiten 1,5 Tage pro Woche für die Gemeinde, aus 2 Gründen. Einerseits, weil wir das Bedürfnis sehen, noch mehr Kapazität zu haben, um bei den Berufstätigen einen guten Austausch mit den Bibelkreisleitern herzustellen, Stärken und Bedürfnisse in der Gemeinde zu vernetzen, auf dem Weg auch das Bedürfnis, bei den Berufstätigen noch mehr Kapazität zu haben, die Mission zu koordinieren innerhalb unserer Gemeinde und auch noch mehr Austausch mit Geschwistern zu ermöglichen, um so ein Puls der Gemeinde zu sein und im Gemeinderat auch immer die Stimme der Berufstätigen noch mehr Präsenz zu haben. So, wir freuen uns sehr, dass die beiden das machen. Das dient auch dazu, dass sie für sich auch herausfinden können, ob vielleicht Gemeindearbeit etwas ist, was sie in größerem Umfang in der Zukunft machen wollen. Und das ist natürlich ein großer Wert, denn wir werden, glauben wir, in der Zukunft, in den nächsten Jahren auch mehr Gemeindemitarbeiter brauchen. Nicht nur in Berlin, sondern vielleicht in zu gründenden Gemeinden oder in einer Gemeinde in Berlin, die größer geworden ist und wo wir noch weitere Mitarbeiter brauchen. Und auch in diesem Zusammenhang starten wir dieses Jahr ein europaweites Projekt. Das nennt sich auf Englisch European School of Ministry, ist der aktuelle Name. Und das ist sozusagen eine europäische Schule für Gemeindearbeit. Und wo Leute, die in diese Richtung gehen wollen oder denken, oder die Gemeinde im größeren Umfang vielleicht auch ehrenamtlichen Leitungsfunktionen fördern wollen, dann sich trainieren und ausbilden lassen können in verschiedenen Dingen, die parallel zur europäischen Bibelschule, die es schon gibt, auch passieren werden. So, jetzt seid ihr völlig erschlagen mit Informationen. Drum werde ich noch was nachlegen, weil wir gerade bei Gemeindemitarbeitern waren. Also auch Dörte wird weiter auf Minijob-Basis für die Gemeinde arbeiten, um Veranstaltungen zu koordinieren, Kommunikation auf den verschiedenen Kommunikationskanälen, die wir haben im Internet und in Newslettern und in ähnlichen Dingen gut zu ermöglichen. Da sind wir auch sehr dankbar, Dörte, dass du das weiterhin machst. Und die Miriam und ich werden auch weiter für die Gemeinde arbeiten, teilzeitig, um junge Geschwister bei den Studenten zu trainieren und auch genügend Kapazität zu haben, um den Gemeinderat zu koordinieren und die Arbeit, die wir machen. Und nächsten Sonntag wird jemand weiteres hier sein, der Nick Mamet. Einige von euch kennen ihn. Er war schon mehrere Monate hier in Berlin in der Vergangenheit, als Scott und Lynn hier waren. Und auch Scott und Lynn haben für ihn die Vision gehabt, dass er also für sich herausfinden sollte, ob Gemeindearbeit wirklich was für ihn ist. Und er wird für ein Jahr hierher ziehen, um seine Deutschkenntnisse noch weiter zu erweitern und für die Studenten zu arbeiten. Das ganze Projekt wird von der Gemeinde in Seattle finanziert, zum größten Teil. Und auch da sind wir sehr dankbar und freuen uns sehr drauf, dass Nick am nächsten Mittwoch hier in Berlin ankommen wird. Jetzt dürft ihr die Bibel aufschlagen. Genau. Markus Kapitel 14. Wir beginnen heute eine Predigtenserie. Und nochmal als Erinnerung, alle Prediger, wir treffen uns, wie besprochen, im Anschluss an den Gottesdienst, um das nochmal durchzusprechen. Die Predigtenserie geht um das Markus-Evangelium. Und wir werden ungefähr jede Woche uns mit einem Kapitel aus dem Markus-Evangelium beschäftigen. Das Markus-Evangelium ist geschrieben an Christen in Rom, vermutlich um das Jahr 65 herum, spätestens ums Jahr 65, vielleicht sogar schon etwas früher, um den Glauben der Geschwister dort zu stärken, die dort Verfolgung erlitten hatten, unter Nero verfolgt wurden, verantwortlich gemacht wurden für den Brand der Stadt Rom, wegen allen möglichen dummen Dingen angeklagt wurden und weil man einfach einen Sündenbock brauchte, die sich phasenweise nur im Untergrund treffen konnten und sie Ermutigung brauchten. Und es eine Zeit war, wo man angefangen hat, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass die Leute, die Jesus persönlich kannten, anfingen zu sterben. Und das eine gute Idee sein könnte, vielleicht mal zusammenzufassen, was Jesus alles gelehrt hat und mit den Leuten zu sprechen und die Jesus persönlich kannten, um das dann mal alles festzuhalten. Und in dem Zusammenhang, so stelle ich mir das vor, kam dann bei einem Untergrundtreffen von Christen in Rom mal jemand zur Tür rein oder durch die Katakomben und hat gesagt, Leute, ich habe hier was. Da hat sich jemand hingesetzt und hat alles aufgeschrieben, was Jesus gesagt und getan hat. Ist das nicht der Hammer? Und ich stelle mir vor, wie die sich um ihn geschart haben, sagen, zeig mal her. Und dann hat er die Schriftrolle aufgemacht und dann haben sie angefangen zu lesen aus dem, was dort erzählt wurde. Von wem wurde das Markus-Evangelium geschrieben? Markus, hey, wie wusstet ihr das? Das heißt das Markus-Evangelium. Wer war Markus? Nun, Markus war mit, also historisch gesehen, allergrößter Wahrscheinlichkeit, jemand, der Johannes Markus heißt. Das wissen wir nicht nur aus der Bibel heraus, sondern auch aus Berichten der Kirchenväter. Das sind Gemeindeleiter der ersten zwei Jahrhunderte, die heute erhalten sind, ähnlich wie Briefe von Paulus. die alle beschreiben, dass das Markus-Evangelium von Johannes Markus geschrieben wurde. Eine Sache, und wer Johannes Markus ist, schauen wir uns gleich in der Apostelgeschichte an. Aber es taucht hier in Markus Kapitel 14 jemand auf. Und das ist so ein bisschen wie, also keiner derjenigen, die die Evangelien geschrieben haben, nennt seinen Namen. Einfach, weil es ihnen bewusst war, es geht nicht um mich, es geht um Jesus. So, dennoch hat jedes Evangelium so seine kleinen Eigenheiten, Spezialitäten. Und es gibt eine Begebenheit in Markus Kapitel 14 im Zusammenhang mit der Gefangennahme Jesu, die nur im Markus-Evangelium vorkommt. Und so wie es im Johannes-Evangelium bestimmte Dinge gibt, wo man dann meint, okay, damit meint Johannes sich jetzt selbst, wenn er von dem Jünger, den Jesus liebte, spricht zum Beispiel oder so. So könnte es sein, dass vielleicht sogar Markus diese Person war, über die hier geredet ist, weil es so ein kleines Nebendetail, und das finde ich auch so spannend, wie die Evangelien geschrieben sind, und es gibt mir auch Vertrauen, dass sie wirklich vertrauenswürdig sind, weil bestimmte Dinge auftauchen, wo du denkst, warum schreibt man das rein? Ja, also, warum schreibt Petrus, oder warum ist aufgeschrieben, dass Petrus so blöde Sachen gemacht hat? Ja, also wenn du jetzt wirklich mal die Apostel promoten willst, dann würdest du jetzt nicht irgendwie schreiben, dass Petrus Jesus verleugnet hat oder dass Petrus irgendwie mal einen völlig zusammenhangslosen Spruch gemacht hat oder so. Und so taucht hier auch etwas Interessantes auf in Markus Kapitel 14 in Vers 51. Und ein junger Mann folgte ihm nach. Also Jesus wird gerade gefangen genommen. Jesus sagt zu ihm, wieso habt ihr mich nicht im Tempel ergriffen? Wieso müsst ihr mich jetzt im Geheimen ergreifen hier? Was ist denn eigentlich überhaupt das Problem? Lass uns doch mal ehrlich mit uns sein hier. Und dann heißt es hier, und ein junger Mann folgte ihm nach. Der war mit einem Leinengewand bekleidet auf der bloßen Haut. Und sie griffen nach ihm, also diese Soldaten. Und er ließ das Gewand fahren und floh nackt. Wieso schreibt man sowas da rein? Also, wieso ist das so bemerkenswert, dass es für die Nachwelt festgehalten werden muss, dass da ein junger Mann war und die Soldaten sagen, hey, wer bist du, dann gehörst du auch dazu. Haben ihn gegriffen und er hat das Hemd sich vom Leib gerissen. Die hatten ja solche körperlangen Gewänder und ist nackt davongelaufen. Nun, einige Kirchenväter sagten auch, das war Johannes Markus. Das war seine Begegnung mit Jesus, oder vielleicht war er jemand, der im Umfeld von Jesus war und immer so ein bisschen beobachtet hat als junger Mann, wer dieser Jesus ist und was er da macht. Und bei der Gefangennahme hat er das vielleicht auch aus den Büschen beobachtet oder so. Man weiß es nicht genau, aber ich finde es einen interessanten Punkt, um zu starten, wer Johannes Markus war. Aber was mehr gesichert ist, ist in der Apostelgeschichte Kapitel 12. Und da taucht Johannes Markus nun wirklich auf, ganz konkret. Was bis dahin in der Apostelgeschichte passiert ist, ist, dass die Gemeinde gegründet worden, 3000 Menschen initial zum Glauben gekommen sind, danach noch viele andere mehr. Und in Kapitel 12 heißt es dann, dass eben Herodes, der nun schon für den Tod Jesu verantwortlich war, anfing, Menschen in der Gemeinde zu misshandeln, und Jakobus, einer der Zwölfen, der Bruder von Johannes, getötet wird mit dem Schwert, ist hier beschrieben. Und in Vers 2 heißt es dann, und als er sah, dass es den Juden gefiel, dass jetzt die Gemeinde so verfolgt wird, fuhr er fort und nahm da auch Petrus gefangen. So, nun wird Petrus gefangen genommen, und kommt ins Gefängnis. Und wenn gerade, also Jakobus getötet wurde, war das für Petrus eine Situation, wo er sich bestimmt auch Gedanken gemacht hat, was hier wohl passiert, mit ihm demnächst. Und dann hat die Gemeinde sich getroffen und hat gebetet. Und dann kommt ein Engel in der Nacht hier und befreit Jesus aus dem Gefängnis. Und Petrus geht zu einem Ort hin, der ihm offensichtlich vertraut war, wo er wusste, da sind Geschwister, die ich gut kenne, zu denen will ich jetzt gehen. In Vers 12 heißt es dann, und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Und Jesus geht zu diesem Bibelkreis, dieser Hausgemeinde, wie man die sich damals genannt hatten, dieser Gruppe von Jüngern. Im Haus der Maria treffen sie sich, und das war wohl eine angesehene Frau innerhalb der Gruppe, die dort ihr Haus zur Verfügung gestellt hat für Treffen der Gemeinde. Und ihr Sohn war Johannes Markus. So, das war jemand, der dort von Anfang an dabei war, in den ersten Jahren, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, und erlebt hat als junger Mann, wie die Gemeinde dort war und wie sie zusammengearbeitet haben und was sie alles gemacht haben. Dann taucht er wieder auf in Kapitel 13, als Gott entscheidet, dass das Evangelium auch außerhalb Jerusalems getragen werden sollte. Und dort heißt es eben, sondert mir aus, in Kapitel 13, Vers 2. Und als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Sie fassten sie und beteten und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Und in Vers 3 heißt es dann, und als sie nach Salamis, in die Stadt Salamis kamen, verkündeten sie das Wort Gottes in den Synagogen und hatten aber auch Johannes als Gehilfen mit sich. So, und später finden wir raus, dass Johannes in Kapitel 15, Vers, ne, in Kolosser Kapitel 4, finden wir raus, dass Johannes, ich brauche nicht einen aufschlagen, aber als Information, wenn ihr das nachlesen wollt, finden wir raus, dass Johannes Markus der Cousin von Barnabas war. Und Barnabas jetzt mit Paulus gemeinsam auf die Reise geht und er sagt, hey, lass uns mal den Johannes Markus mitnehmen auf unsere Missionsreise. Dann gehen sie nach Zypern und predigen dort, haben verschiedene Erlebnisse mit einem Statthalter, der zum Glauben kommt, mit einem, der sich als Zauberer ausgibt, verschiedene andere Dinge. Und in Vers 11 heißt es dann aber, Paulus aber und die um ihn waren, fuhren von Paphos ab und kamen nach Perge in Pamphylien. Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte zurück nach Jerusalem. So, jetzt ist Johannes Markus mit ihnen ein Stück mitgezogen und aus irgendeinem Grund hat er sich dann getrennt von Barnabas und Paulus. Wir wissen nicht genau, was die Gründe waren. Vielleicht war ihm das irgendwie zu krass mit diesem Zauberer und dem Statthalter und der Verfolgung, die da schon wieder im Hintergrund stand oder irgendwas in der Art. Vielleicht haben sie sich gestritten. Vielleicht waren sie uneinig darüber, wo sie hingehen sollten. Wir wissen es nicht genau. Aber das war wohl für Paulus auch keine so schöne Situation, sodass es in Kapitel 15 zu folgender Situation kommt. Da sind sie dann von ihrer Missionsreise zurückgekommen durch Griechenland, entscheiden sich wieder loszuziehen und die Gemeinden zu stärken. Vers 36. Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern und Schwestern sehen in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Und sie kamen scharf aneinander, sodass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit und fuhr nach Zypern. Paulus aber wählte Silas und zog fort, von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Er zog aber durch Syrien und Kilikien und stärkte die Gemeinden. So, wie gesagt, wir wissen nicht genau, was dort vorgefallen ist, aber es war dann doch so, dass als sie dann zu ihrer zweiten Reise aufbrechen wollten, Barnabas wieder sagt, hey, lass uns Johannes Markus mitnehmen. Und Paulus sagt, nee, also den können wir jetzt nicht mitnehmen. Irgendwie ist da ein bisschen Vertrauen kaputt gegangen beim letzten Mal, ne? Dass der nicht mit uns mitgekommen ist und so. Und Barnabas sagt, doch, den will ich auf jeden Fall mitnehmen. Sie geraten in Streit darüber und entscheiden sich, okay, dann lass uns was anderes machen, wir teilen uns auf. Du gehst mit Johannes Markus auf Reisen und ich werde Silas nehmen und mit ihm zusammen die Christen stärken dort. Warum ist das alles wichtig? Nun, wir kommen bald zum Abendmahl im Gottesdienst. Und ich finde es spannend, dass im ersten Jahrhundert auch die Gemeinde jetzt nicht so dargestellt wird, als alle waren immer einig und alles war Honig, Freude und Eierkuchen oder so, sondern da gab es Konflikte in der Gemeinde, da gab es Schwierigkeiten in der Gemeinde, da gab es Streit in der Gemeinde. Und nichtsdestotrotz, und die Stellen könnt ihr euch vielleicht aufschreiben, weil ich sie jetzt hier im Gottesdienst nicht noch ausführlicher lesen werde, aber in Philipper Kapitel 2, Vers 4, später, einige Jahre später, beschreibt Paulus Johannes Markus dennoch als seinen Mitarbeiter. Ja? trotz der Schwierigkeiten, trotz der Herausforderungen, trotz der Konflikte, die sie hatten. Im 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 11 sagt der Timotheus sogar, während er im Gefängnis sitzt, sagt, hey, bitte bring Johannes Markus mit. Der ist sehr nützlich für unsere Arbeit. So, obwohl sie Schwierigkeiten, Herausforderungen, Konflikte hatten, haben sie es geschafft, zusammenzuarbeiten und sich einig zu werden, weil sie wichtigere Dinge im Sinn hatten. Weil sie im Sinn hatten, dass Jesus, über den er das Evangelium geschrieben hat, dass es um ihn geht, weil es darum geht, Jesus zu verkündigen und nicht um ihre persönlichen Befindlichkeiten und Kleinkriege. Die größte Herausforderung für eine Gemeinde im Allgemeinen und vielleicht für unsere Gemeinde im Besonderen ist, glaube ich, nicht Verfolgung von außen. Ich glaube nicht, dass der Statthalter von Berlin hier um die Ecke kommt demnächst und sagt so, was, ihr trefft euch und ihr betet Jesus an, das geht ja gar nicht oder sowas. Die Zeiten sind lang vorbei. Die größte Herausforderung ist, dass Satan irgendwie uns irgendwie gegeneinander aufbringen will, dass wir uns über Dinge streiten, die vielleicht in dem Moment uns so wichtig erscheinen, aber im großen Bild vielleicht gar nicht so wichtig sind. Und das ist es, warum wir das Abendmahl feiern, das ist, warum wir zusammenkommen, um immer wieder den Blick darauf zu richten, wer war Jesus? Und es geht um Jesus. Es geht darum, dass Jesus für uns gestorben ist und von den Toten auferstanden ist. Und das ist der Kern von dem, was wir hier machen. Nicht, ob wir jetzt diese Gruppe gründen oder diese Gruppe, nicht, ob wir dieses Problem schon gelöst haben oder noch nicht gelöst haben. Das sind alles Dinge, an denen wir arbeiten. Aber es gibt wichtigere und größere Dinge. Im 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 13, taucht Johannes Markus nochmal auf. Und Petrus beschreibt Johannes Markus als seinen Sohn. Also, ich glaube nicht, dass er der physische Sohn war und irgendwas mit Maria aus Kapitel 12 hatte, sondern er beschreibt ihn sozusagen als seinen Sohn im Glauben, als jemand, der ihm sehr nahe stand, mit dem er umgegangen ist, wie mit einem Sohn. Und dass sie so eine Beziehung hatten. Aus Literatur der Kirchenväter wiederum geht hervor, dass Petrus Johannes Markus mit sich geführt hat als Übersetzer, weil er ja selbst vermutlich als Fischer kein besonders eloquentes Griechisch sprechen konnte oder so, und ihn als Übersetzer dabei gehabt hat. Und er wiederum Markus ganz viel von Petrus erfahren hat auf diesen Reisen. Nun, wer Jesus war und was er alles gelehrt und gemacht hatte. Und wiederum, möglicherweise war er sogar derjenige Markus, der erste Gemeindeleiter der Gemeinde in Alexandria in Nordafrika, der dort die Gemeinde gegründet und aufgebaut hat. Das ist alles nicht so ganz gesichert. Aber ich finde es inspirierend, in den nächsten Wochen einfach drauf zu gucken. Was erzählt uns Johannes da? Was erzählt uns Johannes Markus hier über Jesus? Und jede Woche ein Kapitel durchzugehen und zu sehen, was hat Jesus gelehrt? Was hat er getan? Und was für eine Bedeutung hat es für uns in Berlin 2018, wenn wir hier Jesus nachfolgen? Und wir wollen jetzt das Abendmahl feiern, auch um daran zu denken, was wirklich wichtig ist. Und wenn wir diese Biografie von Johannes Markus hier sehen und die Höhen und Tiefen, das Hin und Her, uns davon inspirieren lassen, dass die Jungs im ersten Jahrhundert es offensichtlich geschafft haben, immer wieder die Kurve zu kriegen und zu sagen, aber was wirklich wichtig ist, ist, dass es um Jesus geht hier. Und dass es wirklich wichtig ist, dass er von den Toten auferstanden ist. Und lass uns, wenn wir das Abendmahl feiern, daran denken, dass das ist, was wirklich zählt und was uns dieses Jahr durch das Jahr 2018 tragen soll. Lass uns zusammen beten. Vater, vielen Dank, dass du einfach unser Gott bist, Herr. Vielen Dank, dass wir dein Wort haben, dass es Menschen wie Johannes Markus gab, die dann irgendwann du ihnen gesagt hast und es ihnen gedämmert ist, dass es doch wichtig ist, nicht nur über Jesus zu reden, sondern auch festzuhalten für die Nachwelt, wer er war und was er getan hat und was er gepredigt hat und dass dort Dinge auftauchen, wo ich mich manchmal frage, wieso erwähnt er jetzt, dass Simon von Cyrene, der die und die Söhne hatte und vielleicht war es auch einfach bloß, um zu sagen, Freunde, diesen Simon von Cyrene gibt's wirklich und ihr könnt die Söhne von ihm fragen, die sind noch da und das ist wirklich so lebendig und so real war, was er dort aufgeschrieben hat und festgehalten hat. Und danke, dass wir das heute in Händen halten dürfen, dass wir es hier lesen können, dass wir uns nicht in Katakomben treffen müssen und hier heimlich irgendwelche Schriften verbreiten müssen, sondern dass wir in einer Gesellschaft leben, die pluralistisch ist, die vielfältig ist, die erlaubt, dass Menschen unterschiedliche Dinge glauben und sehen. Und Vater, hilf uns, nicht in dieser Bequemlichkeit uns breit zu machen, Vater, sondern immer wieder zu sehen, dass das tatsächlich real ist, was wir hier lesen. Dass es nicht nur eine praktische Lebensanweisung ist, wie wir unser Leben leben können, sondern etwas ist, was so wertvoll ist, dass wir es weitergeben wollen und einander ermutigen und stärken wollen. Vater, bewahre uns 2018 davor, in die Fallen zu fallen, die Satan im ersten Jahrhundert schon gestellt hat. Und uns über Dinge zu streiten, die wirklich zweitrangig sind im Vergleich zu dem, dass Jesus für uns gestorben und von den Toten auferstanden ist. Und die zweitrangig sind im Verhältnis zu dem, was Jesus gelehrt und getan hat. Und die zweitrangig im Verhältnis davon sind, was es für uns bedeutet, Jesus nachzufolgen und wirklich von ganzem Herzen ihn zu imitieren, den wir hier in deinem Wort sehen. Vater, danke, dass Jesus für uns gestorben ist, dass unsere Sünden und all diese Dinge, die wir tun, die nicht nach deinem Willen sind, dass sie vergeben werden können. Dass wir jeden Tag und jeden Sonntag uns auch hier treffen können und uns neu darauf besinnen können, dass unsere Sünden vergeben sind. Und dass wir frei sein können von Lasten, Vater, und frei sein können, unseren Blick nach vorne zu richten und neu anzufangen jeden Tag wieder und füreinander da zu sein, für die Menschen hier da zu sein und Jesus nachzufolgen. Und ihn hier auf der Erde für Berliner wiederzuspiegeln, die vielleicht dein Wort nicht lesen, aber zumindest uns persönlich kennen. In Jesu Namen bete ich. Amen.